Giesinger Bergfest. Löwenslänglich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch Folge 71 haben wir mittlerweile. Und dieser Sommer hat mindestens zwei Konstanten. Die eine ist, die Löwen sind unschlagbar. Und die zweite, das Giesinger Bergfest schafft es nicht, als Trio am Stammtisch zu sitzen. Heute fehlt, ihr hört es schon, der Flo, unser personifizierter weiß-blauer Faden. Aber wir haben uns Verstärkung geholt. Nicht zum ersten Mal. Er sitzt schon im wunderschönen Auswärtstrikot in seiner, ich glaube, es ist die Küche. Herzlich willkommen, Maxi Donhauser.
Hallo Anja, hallo Alex. Vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Danke dir, Maxi, dass du uns so kurzfristig Abhilfe leistest. Und natürlich darf eine nicht fehlen am Stammtisch. Sie ist wieder zurück, nachdem sie in der letzten Woche, ich glaube, wo warst du, Anja? Ich verliere langsam den Überblick. Du warst nicht auf Mallorca, nicht auf Ibiza, du warst
in der Wiesenplanung.
In der Wiesenplanung, auch nicht schlecht. Herzlich willkommen zurück am Stammtisch.
Danke, danke, ich freue mich.
Ja, servus, liebe Bergfestgemeinde. Ja, ich kann leider diesmal nicht mit dabei sein bei der Ausgabe, denn ich bin gerade in Berlin beruflich. Gerüchteweise haben wir alle ja noch irgendwie einen anderen Job als dieses Bergfest. Nichtsdestotrotz gute Laune natürlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses 1:1 bei Viktoria Köln, es ist kein Beinbruch, ne? Also so ein Spiel kannst du auch mal verlieren. Du kannst auch einfach mal einen schlechten Tag haben und die Bilanz ist immer noch wunderbar. Nehmen wir den Punkt mit. 60 grüßt weiterhin von der Tabellenspitze. Konnte sogar den Vorsprung ja ein bisschen ausbauen und da wird der Datenlöwe, glaube ich, dann noch einen kleinen Input liefern. Aber unterm Strich, ganz ehrlich, kein Beinbruch, mal ein Spiel nicht zu gewinnen. Es wird auch mal eine Niederlage kommen und dann gilt es vor allem, kühlen Kopf zu bewahren. Und Fakt ist, ein super Saisonstart der Löwen und den sollte man noch weiterhin genießen. Und ich bin guter Dinge, auch so ein Spiel, daraus kann man lernen. Und dementsprechend nur gute Laune, wenn man auf das Sportliche bei Münchens großer Liebe blickt. Also in diesem Sinne, eine schöne Runde euch noch und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Ich glaube, wir haben alle ein breites Grinsen im Gesicht nach dem 1:1 in Köln. 1:1 hört sich erstmal, naja, so lala an, aber ich glaube, es war eher ein gewonnener Punkt als zwei verlorene, oder Maxi?
Würde ich auch sagen. Also vor allem die Leistung der Mannschaft. Wenn man dann noch die Sache mit dem Elfmeter dazu nimmt, könnte man sagen, vielleicht wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Aber ich würde sagen, das war bisher der stärkste Gegner, den wir hatten. Und in Köln musst du auch erstmal einen Punkt holen. Das sieht man ja an wie in Wiesbaden oder auch an Dresden, die da jeweils verloren haben. Die wären glücklich gewesen mit einem Punkt. Und unverdient fand ich war er auch nicht. Und mit der Unterstützung auswärts war es eh fast ein Heimspiel.
Das stimmt, ich war ja auch im Urlaub am Gardasee, beziehungsweise an diesem Tag dann schon in Meran beim Wandern. Wir waren noch unterwegs bis zur 75. Minute, glaube ich, und dann habe ich eingeschaltet und habe mir gedacht, was ist das denn? Ist das ein Heimspiel hier? Weil die Kameraeinstellung natürlich auch sehr vorteilhaft war, aus Auswärtsfansicht, die komplette Gegengerade, weiß-blau, das war beeindruckend. Also ich weiß nicht, offiziell glaube ich 1200, aber ich glaube, es waren doch ein bisschen mehr Löwenfans.
Das glaube ich auch. Also ich habe dann auch mal mehrere Foren gelesen und da hat es eher so ausgeschaut, als wäre es Richtung 2000 sogar gegangen. Vor allem es gab ja dann auch noch diesen, wo der Verlat nach dem 1:1 rübergelaufen ist, diesen Sitzplatzblock. Das war ja auch scheinbar komplett für Gäste und dann die komplette Gegengerade rüber mit der halben Seite dann da noch. Also das war schon, kann man nur den Hut davor ziehen.
Beeindruckend, ja. Der eine Sitzplatzblock in der Ecke war übrigens, fand ich sehr irgendwie kurios, der stand da so in der Prärie.
Ja, das war eigentlich so
völlig abgekoppelt von allem.
Sorry, das sah eher wie so aus wie so ein Stehplatzblock. Gell? Das kennt man eigentlich sonst immer, die Gästefans kommen im Stehplatz irgendwo in die Ecke und in dem Fall war das halt so eine Sitzplatzgeschichte. Aber
in die freie Wiese irgendwo noch ein Gestell hingestellt, ja.
Einfach nur noch mehr Löwenfans irgendwo hin. Passt doch, solange es Löwenfans sind.
Anja, wie hast du es so erlebt?
Ich habe es tatsächlich auch mal wieder nur am Handy erlebt. Ich muss nicht selber schimpfen. Aber ich muss dazu sagen, ich find's gut, dass so viele auswärts fahren. Sie haben sich's ja auch eigentlich erarbeitet jetzt über die letzten Spiele mit ihren guten Leistungen. Da jetzt mal ein Spiel dabei ist, was vielleicht nicht so geil läuft, wo du aber 1:1 spielst, ist auch völlig fein. Also nur mit Siegen aufzusteigen ist schwierig. aber unbesiegt aufzusteigen ist, glaube ich, immer noch drin.
Wie war das bei dir, Anja? Du hast gesagt, wir steigen unbesiegt auf oder unbesiegt. Ohne Punktverlust.
Also ich meine, ich war bestimmt so euphorisch und habe bestimmt wieder gesagt, wir steigen ohne Punktverlust auf. Aber ich hoffe, ich habe es nicht gesagt und ich hoffe, ich habe gesagt, unbesiegt steigen wir auf.
Ich meine auch, dass du unbesiegt gesagt hast, weil du hast ja gesagt, wir verlieren in den Trikots kein Spiel.
Genau.
Okay. Naja, dann sind wir noch voll drin.
Wir sind voll drin und es schaut ja auch gut aus. Also ein Unentschieden ist ja kein Ego-Brecher.
Ja, vor allem
du weißt
so
ja
eins.
Trotzdem, genau, dass du noch auf der Zielgerade mal wieder da gepunktet hast. Und also ich glaube, wenn ich mir ein Trikot von 60 diese Saison kaufen würde, wüsste ich inzwischen auch, wen ich hinten drauf mache.
Wen?
Ja, Jesper Verlaat.
Jesper Verlaat. Oder
Jesper
Berlaat, wie der Herr Bär schon drunter kommentiert hat. Bei
auch sehr bei witzig, oder?
Das fand ich richtig cool. Vor allem, ich habe mir dann die anderen Kommentare mal angeschaut. Es waren, glaube ich, von den ganzen Kommentaren 12, habe ich gezählt, aus der eigenen Mannschaft. Und das zeigt ja schon, dass es ganz gut läuft. Also das hatten wir die letzten Jahre auch nicht. Und auch das, dass schon wieder zwei Einwechselspieler mit meinem neuen Lieblingsspieler, dem Herrn Lackenmacher und dem Vrenici, das Tor quasi eingeleitet haben, ist halt, das ist dieses Jahr Wahnsinn. Du kannst ja von der Bank fast eine zweite Mannschaft, also eine zweite erste Mannschaft bringen. Und das ist, ich glaube, um diese Bank beneiden uns alle anderen Drittligisten.
Ja. Absolut, ja.
Ich finde aber auch, dass man merkt, dass die Spieler stolz sind, bei 60 zu spielen. Also, wenn man sich so die sozialen Medien anschaut, gefühlt kommen sie vom Spielfeld, feiern kurz ihren Sieg oder ihr Unentschieden und posten sofort, wie geil es war. Also es,
voll, ja.
Das habe ich jetzt halt auch nicht mehr so in Erinnerung, dass es die letzten Saisons so war.
Aber ich glaube,
die letzten Saisons vielleicht schon, aber so zu Zweitliga-Zeiten, da ist es schon ein krasser Kontrast.
Ja. 1900 irgendwann. Nein. Aber das stimmt auch. Ich glaube auch, dass das was mit den Fans zu tun hat, dass du natürlich auch ganz anders rangehst, wenn du das jetzt mal mit dem Lakenmacher oder beim Verlaat vielleicht mit Mannheim ein bisschen anders, aber der Lakenmacher, die hatten ja auswärts mit Havelse fast nicht so viele Leute dabei. Und auch wie er sich nach dem Spiel gegen Meppen hingestellt hat und dieses Interview gegeben hat, da siehst du ja, die sind stolz drauf, dass so eine komplette, wenn ich jetzt wieder sage Armada, klingt das wahrscheinlich ein bisschen heftig, aber diese die Kraft der Fans in dem Fall ist ja Wahnsinn. Und man hat, finde ich, auch im BR und bei Magenta, wo ich zwischendurch auch mal reingeschaltet hatte, nur die Löwenfans gehört am Wochenende. Und das ist, glaube ich, schon auch was, das gibt's auch nicht so oft. Und deswegen kommt das, glaube ich, auch so, wie du es gerade gesagt hast, Anja, einfach weil du halt siehst, die sind geil darauf, vor so vielen Löwenfans zu spielen und auch geil darauf, für so jemanden Punkte zu holen. Und ja.
Ja.
Da ist dann auch der falsche Name auf dem Trikot kein Hindernis.
Ja, das signalisiert aber auch, dass sie sich einig sind, dass sie nach außen treten und schon Größeres schaffen wollen.
Ja, das merkst du in jeder Spielminute, finde ich. Und ja, das hat man jetzt gegen Köln, auch wenn es der erste Punktverlust war, wenn man so will, man hat es da am meisten gesehen, wie entschlossen die sind. Das ist ein hässliches Wort, aber die Mentalität, die stimmt da absolut. Und sie haben diese Siegermentalität, weil und auch sie haben diese taktische Variabilität, das muss man auch sagen. Diesen Plan B, den gab es in den letzten Jahren selten. Und jetzt, naja, stellst du halt in der 75. Minute einfach mal Jesper Verlaat vorne rein und wagst was. Und es geht genau auf. Und das ist natürlich für die nächsten Wochen auch was dir im Kopf extremen Rückenwind geben wird.
Ich glaube auch, dass sie weiterhin sehr positiv darüber reden werden. Also du hast gerade den, dass sie halt quasi nicht gewonnen haben, gesagt. Aber ich glaube, bei denen heißt es immer, hey, wir sind noch ungeschlagen. Also du kannst es ja immer schön umdrehen. Und ich glaube, auch wenn sie mal eine Niederlage einstecken, dann heißt es, ey, das gehört einfach dazu, schütteln und nächste Woche machen wir weiter. Wir wissen ja, was wir können.
Ja.
Das sehe ich auch so. Da hast du voll recht, Anja. Vor allem, ich finde, dieser Spirit, den man auch irgendwie merkt, der wird ja auch dann nochmal einen weitertragen. Und ich bin jetzt gespannt. Ich glaube, dass das Spiel jetzt am Wochenende gegen Duisburg, bin ich gespannt, wie das läuft. Dann das Spiel gegen Türkgücü und dann kommt Elversberg. Und ich glaube, das wird auch wieder so ein Ding, da freue ich mich drauf.
Ich glaube, das werden die größten Härtetests. Köln war bisher der größte Härtetest, aber die nächsten beiden Spiele werden richtige Nagelproben, weil Duisburg ist sehr stark gestartet. Die haben natürlich Es ist der MSV Stoppelkamp sozusagen. Die haben da einen vorne drin, der einfach, ich weiß nicht, wie alt ist Moritz Stoppelkamp mittlerweile, Mitte 30. Also
das war auf jeden Fall schon mein Lieblingsspieler, als ich jünger war.
Ja. Und der ist nochmal besser geworden und ist einfach jetzt dieser, ja, ist einer der Köpfe der Mannschaft und sogar der dritten Liga, würde ich sagen. Fußballerisch eines der Aushängeschilder. Und dann hast man natürlich mit der SV Elversberg eine Mannschaft, die offensiv ein Feuerwerk abbrennt, Spiel für Spiel. Und das wird, da wenn du damit, sagen wir, mit 4 Punkten rausgehst, dann kann es wirklich laufen danach.
Also das glaube ich auch, wenn du aus den beiden Spielen mit 4 Punkten rausgehst, dann ist Großes möglich. Könnte das Jahr 2022 die Hinrunde vielleicht sogar wirklich ohne eine Niederlage abgeschlossen werden.
Und wie wollt ihr es toppen, wenn sie mit 6 Punkten rausgehen? Dann sagt ihr, na, dann steigen wir safe schon auf, oder?
Ja, dann steigen wir safe auf und holen für nächste Saison schon mal einen Brasilianer, der bei der WM mitspielt.
Genau so ist es. Das ist eine gute Überleitung, weil die Löwen haben ja den Startrekord jetzt zwar verpasst in der dritten Liga, was die ersten 6 Spiele angeht, aber auf lange Sicht könnten sie ihn dennoch noch knacken. Und wir haben zur neuen Saison, würde ich jetzt mal sagen, es ist zwar schon der 6. Spieltag, aber wir führen jetzt eine neue Rubrik ein, die nennt sich der Datenlöwe. Der Datenlöwe ist bekannt bei Twitter, haut immer wieder wahnsinnige Facts raus zu 60, von denen vorher keiner noch was gehört hat. Philipp Ilsemann heißt der Mann. Und er versorgt uns jetzt Woche für Woche mit einem Löwenfakt. Und hier ist der erste.
Servus, hier ist der Datenlöwe. Ich habe mir nach dem 1:1 bei Viktoria Köln mal die besten Drittligastarts der Geschichte angeschaut und kann sagen, auch wenn es jetzt nur zum Unentschieden gereicht hat, mit plus 9 Toren und 16 Punkten haben die Löwen immer noch den besten Start der Drittligageschichte, aber nicht alleine. Das hatten zuvor auch schon Paderborn 17-18, Offenbach 2010-11 und Wien Wiesbaden 2013-14. Was man sagen kann, Elversberg in dieser Saison mit 15 Punkten und plus 10 Toren ist auch schon auf Platz 6 dieser Wertung. Immerhin ungeschlagen sind die Löwen jetzt nach dem Unentschieden immer noch nach 6 Spielen. Ich habe auch mal geschaut, wann waren die Löwen mal länger unbesiegt und der Rekord in den Profiligen waren 8 Spiele zum Start. Das war 2012-13 unter Rainer Maurer. Das waren 4 Siege und 4 Unentschieden. Und das war dann am Ende einer der seltenen Siege gegen Sandhausen, ein 4:0, bei dem übrigens Moritz Stoppelkamp vom künftigen Gegner Duisburg getroffen hat. Geendet hat die Serie dann am 9. Spieltag bei einem 0:3 gegen die Hertha. Und wenn ihr euch fragt, was ist die längste Serie zum Start ohne Niederlage in der dritten Liga, das hatte Dynamo Dresden geschafft, 2015-16. Das waren 12 Spiele und dabei 10 Siege und 2 Unentschieden. Bis dahin ist also noch ein bisschen für die Löwen.
Zwölf Spiele ungeschlagen, das ist das nächste Ziel, würde ich sagen. 10 Siege, 2 Unentschieden, da könnte man auf jeden Fall mit leben. Die Frage ist, wer knöpft uns das eine Unentschieden noch ab?
Wahrscheinlich dein Elversberg, oder?
Wahrscheinlich. Könnte man gut mitleben, würde ich sagen. Ich habe übrigens die Saison 2012-13, glaube ich, war es, mit den 8 Spielen ungeschlagen zum Start. Die habe ich komplett verdrängt. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, es war die Saison, wo wir am Ende über 60 Punkte hatten. Oder 60 Punkte glatt. Und trotzdem aber nur 8er oder so geworden sind oder 6er.
Ja, das war eine ziemlich starke Saison. Ich kann mich da nur an diese coolen Heimtrikots erinnern. Die waren relativ in der Mitte dunkelblau, an der Seite ein bisschen heller und die Auswärtstrikots hatten irgend sowas Neonmäßiges. Und dann das Spiel gegen Sandhausen kann ich mich auch noch erinnern, weil da waren, glaube ich, bei uns unter den Torschützen unter anderem Moritz Stoppelkamp und auch der Birovka, glaube ich sogar. Ich meine, das wäre sogar ein Wiesenspiel gewesen gegen Sandhausen. Aber ganz sicher bin ich mir nicht mehr.
Dürfte zeitlich hingehen. 9. Spieltag. Ich glaube, da war ich da sogar im Stadion. Ich glaube, da war ich im Stadion.
Da war das Wetter relativ kreiselig.
Das kann sein, ja. Es waren bestimmt so 17.000 Zuschauer, Freitagabend.
Nee, Freitag, das war irgendein Mittagsspiel, weil, ich weiß es noch, ich bin vom Stadion damals auf die Wiesen gefahren.
Ja, doch, das kann sein. Jetzt schauen wir mal kurz nach in der Statistik. Dann haben wir das auch aufgeklärt. Es waren Torschützen Daniel Halfer, Moritz Stoppelkamp, Maxi, Daniel Birovka und Benny Laut. Nach 46 Minuten stand es schon 4-0. Also das war auf jeden Fall eine Gmade Wiesen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gehen wir weiter im Thema. Wir haben zwei Elfmeterszenen gehabt in diesem Spiel gegen Viktoria Köln. Einer davon wurde gepfiffen, der andere nicht. Ich glaube, beim Elfmeter gegen 60, der dann auch zum 0-1 geführt hat durch Marcel Risse, braucht man nicht lange diskutieren. Leo Magala stellt sich da ein bisschen ungeschickt an. Oder Anja?
Ja, also den kannst du einfach direkt pfeifen. Meine Güte, ist ein junger Spieler. Der kann auch einfach einmal ungeschickt sein. Der hat jetzt super abgerissen, die letzten Spiele. Und ja, jetzt hat er halt den Risse abgerissen. Macht ja auch nichts einmal.
Maxi, wie hast du
das gesehen? Das sehe ich wie die Anja. Und wenn man sich die Kickernoten von Magala bisher anschaut, ist ja Wahnsinn, was der bisher in der Saison abreißt mit seinen 17 Jahren. Und für mich ist das mit dem Verlaat zusammen ist das eine Bombeninnenverteidigung. Und mei, der ist 17, der macht halt auch mal Fehler. Das kann doch alles passieren. Also der wird trotzdem uns irgendwann verlassen und Millionen Ablösesumme dann bringen, hoffentlich. Und was der abliefert für sein Alter, ist doch sowieso Bombe. Da brauchen wir doch nicht drüber reden. Also da bin ich ganz bei der Anja.
Es wäre nicht menschlich, wenn er keinen Fehler machen würde in der ganzen Saison.
Dann wäre er wahrscheinlich
sorry, dann würde ich mir so denken, Junge, du kannst nicht 17 sein, safe nicht.
Nee, der hat aber auch
eine. Ja, zumal das ja eine ungünstige Situation für einen Verteidiger ist. Der Stürmer kreuzt da und du bist natürlich, du hast dann nicht mehr den Zugriff zum Ball. Man kann ihm natürlich vorwerfen, wenn man ihm was vorwerfen will, dass der Stürmer eigentlich weg vom Tor geht. Also wenn er nicht hingeht, Magala, dann gibt's wahrscheinlich kein Tor. Maxi, du schüttelst den Kopf.
Ich weiß es nicht. Das glaube ich nicht, weil ich meine, dass in der Mitte noch einer ganz gut gestanden wäre, weil ich glaube, dass sie den Verlaat auch relativ nach außen gezogen haben. Das kam mir ja irgendwie so vor, als wäre das so die Masche gewesen, die Innenverteidiger immer irgendwie nach außen zu ziehen. Und deswegen ansonsten mal die zweite beste Chance für Viktoria hatte meines Erachtens sowieso der Fabi Greilinger.
Glanzparade von Hiller.
Wahnsinn. Also das ist ja auch was. Das ist die nächste Versicherung, die wir da hinten drin haben zurzeit. Also das ist
Jan Sommer 2.0, quasi. Also wie er den rausholt, das war echt Wahnsinn. Also der taucht da ab und kratzt ihn irgendwie von der Linie, das war schon Bundesliga-Niveau. Übrigens, ich habe mal nachgeschaut, es gibt nur drei Löwenspieler, die in dieser Saison alle Minuten absolviert haben. Und das waren eben diese drei, das magische Dreieck hinten drin. Hiller, Verlaat und eben Magala. Und das spricht ja auch für Magala, der ist 17 Jahre alt und macht jede Minute. Das ist schon bemerkenswert und auch ein Vertrauensbeweis vom Trainer.
Na, vor allem, was man da ja auch noch mit reinziehen muss, ist ja, gegen Dresden hat er ja nicht in der Innenverteidigung gespielt, weil er Semih Belkaia da noch gespielt hat, sondern als Rechtsverteidiger. Und das war in dem Spiel ja, ich will jetzt nicht sagen, ein genialer Schachzug vom Kölner, aber damit hätte ja keiner gerechnet. Und der hat für diese Stimmung, die da geherrscht hat in Dresden, eine ungewohntere Position hat das ja Bombe gemacht. Und da hat er, glaube ich, vom Kicker auch eine 2-5 gekriegt. Also das ist ja auch alles andere als schlecht.
Ja. Mhm. Wenn wir schon bei taktischen Kniffen sind, in der Schlussviertelstunde gab es dann die extreme Umstellung von Michael Kölner, der erst bei Verlaat auf einmal in den Sturm beordert hat. Als zweiter Zielspieler neben Finn Lakenmacher habe ich mir erstmal die Augen gerieben, aber es hat dann am Ende Sinn ergeben. Maxi, wie hast du reagiert, als Michael Kölner gesagt hat, Jesper, jetzt geh mal nach vorne mach das
Ding. Ich fand das relativ lustig, vor allem weil der, was wir vorher diesen Kommentar vom Marcel Bär mit Jesper Berlat, hat ja der Herr Lackmacher mit Stoßstürmer kommentiert und das zeigt ja auch gegen Oldenburg war das, wo der Verlaat den Ball ja auch wirklich mit der Brust so reindrücken wollte, ja. Da siehst du halt, der will das einfach und das Tor war ja auch wieder so eine Willensleistung. Erstens der Ball vom Frenizi, der relativ gut geschossen war, dann außen, wie der Lackmacher den Ball dann auch reinbringt und also, wenn du diese Möglichkeit hast, so zu, in Anführungszeichen, im Spieler noch zu rotieren, ist halt Wahnsinn. Ja. Und da fand ich auch, muss ich schon sagen, das Ganze, glaube ich, hätte auch nicht so funktioniert, wenn er nicht die Möglichkeit gehabt hätte mit dem Daniel Wey, der zur Halbzeit gekommen ist, der dann ein bisschen nach hinten gerückt ist. Und das ist sowieso auch wieder so eine Sache. Für den freut es mich ungemein, dass er wieder da ist, weil das ist auch einer so der Unterschiedsspieler, finde ich, auch in der dritten Liga.
Ja.
Und der wird auch noch sehr wichtig diese Saison.
haben wir schon öfter gesagt, Daniel Wein fällt nur auf, wenn er nicht dabei ist. Und das ist die ganz große Qualität. Übrigens beim Freistoß, der dann zum 1:1 geführt hat, meine erste Reaktion war, oh, der ist nicht gut, der ist nicht gut, der ist viel zu lang. Ah, der ist sehr gut. Ist doch. Also er hat ausgeschaut, als würde er einfach ins Tor aussegeln und senkt sich dann hinterm zweiten Pfosten irgendwie runter, wo dann, ja, gehört auch Glück dazu, Jannik Deichmann irgendwie mit der Schulter oder so rettet er ihn vorm ins Ausgehen. Lakenmacher auf Verdacht, rein in die Mitte und dann steht im Verlat genau richtig.
Das glaube ich nicht, dass das auf Verdacht war.
Meinst
du? Nee, das glaube ich nicht. Weil er den, du siehst ja, wie er den Kopf oben hatte und ich glaube, dass er da schon dahin sollte, wo er hingekommen ist.
Also wenn er dahin sollte, dann war es sehr gut, weil der Ball ist, der kommt von oben runter, der titscht kurz auf und dann musst du ihn erstmal so platzieren in die Mitte. Also Kompliment.
Also ich glaube schon, dass er ihn gesehen hat. Und das waren jetzt auch wieder, wie du gesagt hast, der Deichmann, Lakenmacher, Verlat, das sind ja auch, um dein Wort von vorher, Mentalität, das sind ja drei so Mentalitätsmonster, habe ich so das Gefühl. Und da haben wir dieses Jahr, ist es ja so, haben wir ja nur solche Leute quasi fast dazu bekommen. Dann wechselst du den Kobylanski aus, der ein guter Freistoßschütze ist, wechselst den Wein ein, der kann das auch saugut. Und dann auch noch den Vrenetzi, der jetzt auch schon wieder das ein Tor hat er ja schon vorbereitet, so mit einem Freistoß. Ja. Jetzt hat das quasi eingeleitet. Also.
Ein weiterer Spieler stand im Fokus bei den Löwen aus zweierlei Hinsicht. Wir haben vorher die zwei Elfmeterszenen schon angesprochen. Die zweite hätte wahrscheinlich einen Elfmeter für die Löwen geben müssen. Michael Kölner war danach auch sehr klar. Er sagt, es bringt ihn aus dem Tritt, den Josef Boyamba, der ja den Lauf gekreuzt im 16er und dann eben den Fußfeger bekommt. Ich finde auch, klarer Elfmeter musst du geben. Wie habt ihr es gesehen?
Also ich habe es gar nicht gesehen, gebe ich zu, gell? Den da. Aber ich, wenn die das alle so sagen, dann besteht da gar kein Zweifel dran. Aber es ist, finde ich auch okay, dass sie sich jetzt halt nicht so endlos darüber düpieren, dass sie ihn nicht bekommen haben. Also sie sprechen es an und das ist fein und das kannst du ansprechen. Aber sie tarotten da nicht nach, was sie dann irgendwie länger belasten würde. Deswegen ist es völlig fein und ja, wenn es jemand aus dem Tritt bringt, kannst du es schon pfeifen. Hat er schon recht.
Also das sehe ich auch so, vor allem er trifft ihn ja eigentlich doppelt, einmal unten und einmal hinten. Und über was ich so froh bin, ist, dass es in der dritten Liga noch keinen Videobeweis gibt, weil die ganze Geschichte wäre auch, wenn man das Spiel gegen Halle vergleicht, ja, das war ja Wahnsinn, das war ja mehr Schafkopf als alles andere so gefühlt, ja. Aber das wird sich die Saison ausgleichen. Und das ist jetzt der zweite Elfmeter, den der Boyamba fast rausgeholt hätte. Ich glaube auch eher, dass es einer ist. Und nochmal kurz zu dieser Halle-Geschichte zurück. Da gibt's ja auch zwei unterschiedliche Ansichten von irgendwelchen Schiedsrichtern. Die eine bei Facebook habe ich es gelesen, die sagen, er spielt den Ball, dadurch kein Elfmeter. Und der Rafati bei dritteliga.de oder wie die Internetseite heißt, sagt, er spielt zwar den Ball, aber er blockt ihn und spitzelt ihn nicht weg. Dadurch hat der Boyamba keine Chance hinzukommen. Er trifft dann auch noch den Boyamba und deswegen ist es ein Elfmeter. Und ich glaube, dass sich das über die Saison gesehen sowieso wieder ausgleicht, ja. Und letztes Mal hatten wir vielleicht ein bisschen Glück, vielleicht auch beim Spiel gegen Meppen, wo der Verlat mit der Hand hingegangen ist, was für mich auch ein eher klarerer Elfmeter war. Deswegen, also.
Finde ich auch. Also ich bin ein erklärter Gegner des Videobeweises. Er macht den Fußball fairer, ja, über lange Sicht, aber er nimmt halt die Emotion ein bisschen raus aus dem Spiel. Gab ja auch in der Bundesliga wieder genug Szenen am Wochenende, wo man drüber diskutieren kann. Auch so eine Elfmeterszene, Manuel Riemann bei Bochum, der sich danach auch öffentlich drüber geäußert hat, der einen Freiburger an der Hose zieht und der Freiburger fällt dann im 16er. Er fällt aber nicht so, wie er eigentlich fallen müsste. Also er wird nach hinten gezogen, fällt aber nach vorne und bekommt aber trotzdem den Elfmeter. Also da muss man dann immer auch zwischen mit Ursache und Wirkung irgendwie ein bisschen schauen, ob das zusammenpasst. Und wenn du natürlich dann eine Szene in der 15. Zeitlupe anschaust, dann wird es halt irgendwann vielleicht doch ein Elfmeter, auch wenn vielleicht in der Realgeschwindigkeit das nicht zusammenpasst. Und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, was den Videobeweis angeht, aber wir werden ihn nicht mehr los, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch nicht. Und wir hatten ein Spiel ja letzte Saison mit Videobeweis und da hat das eh verkackt, deswegen ist das für mich.
Gegen Schalke war das.
Na, oder? gegen KSC, wo es den Elfmeter gegeben hat, wo es im Nachhinein geheißen hat, das wäre nie ein Elfmeter gewesen. Also für mich war es auch kein Elfmeter. Der Ball geht beim Fabi Greilinger irgendwann in den Körper, dann an die Hand. Das war für mich auch keine unnatürliche Handbewegung. Deswegen, also dieses Spiel war ja doppelt kacke. Erst mit dem scheiß Elfmeter, dann noch mit dieser ganzen Corona-Geschichte. Aber grämen wir nicht, sind wir froh, dass wir diese Saison so läuft, dass es so läuft, wie es läuft. Und ich bin auch der Meinung, dass wir auch keinen Spieler mehr brauchen. selbst wenn irgendwas, das ist ja eh krass, das sind 3 oder 4 Spieler, die ausfallen, wie der Kölner schon gesagt hat, und das wird alles im Kader kompensiert. Und das ist schon eine Geschichte, wo ich sagen muss.
Sehr gutes Stichwort, Maxi. Michael Kölner wurde darauf angesprochen. Transferfenster ist ja noch offen bis heute, wenn wir erscheinen, bis Mittwoch, 31. August. Und Michael Kölner hat es nicht ausgeschlossen, dass vielleicht noch ein etwas unzufriedener Spieler, der vielleicht wechselwillig ist, sich den Löwen anschließen könnte. Ich bin auch der Meinung, Maxi, wie du sagst, wir brauchen keinen Neuzugang mehr. Die Frage ist, wenn es einen Neuzugang gibt, auf welcher Position?
Also für mich gibt es nur eine Person, die da Sinn machen würde. Das ist der Merv Biancardi, weil der ist bei Heidenheim unzufrieden, der kennt den Verein, der weiß, wie es läuft. Das ist die einzige Personale, die ich mir vorstellen könnte. Alles andere sehe ich eher nicht.
Zumal der auch keine Unruhe ins bestehende Gefüge bringen würde. Weil ich glaube auch, also wir haben jetzt Verletzte und wir sind immer noch so ein voller Kader. Und irgendwann wirst du auch unglücklich, wenn du immer auf der Bank sitzt. Wie viele Menschen sollen dann unglücklich werden?
Das ist ja das. Und vor allem,
wenn, und das bringt dir immer Stunk.
Erstens das und zweitens ist ja so, es wurden ja auch relativ viele Spieler hochgezogen, die ja, ja auch im Toto-Pokal schon gespielt haben. Und wenn du die in ein Gefüge, was funktioniert, reinbringst, ja, dann ist es doch auch gut. Dann gibst halt denen mal eine Chance, weil du immer noch einen dahinter hast, der das, ich will das nicht sagen, ausmerzen kann. Aber die jungen Spieler sollen ja mal Fehler machen, anders lernen sie es ja auch nicht. Ja, und lieber gibst du mal denen irgendwann die Chance, wenn du die in einem breiteren Kader oder in einem ausgeglichenen Kader irgendwann mal in Anführungszeichen reinwirfst, ja, als dass du das jetzt irgendwie so wieder mit sagst, du brauchst da noch irgendwen oder sowas. Also ich würde dem Herrn Wörl für vorne zum Beispiel auch gerne mal eine Chance geben. Das ist ja alles in Ordnung und deswegen, der Einzige, der meiner Meinung nach Sinn macht, ist Wende Biancardi und alles andere sehe ich auch nicht. Also
die Frage ist, braucht man auch einen offensiven Mittelfeldspieler? Ich finde, da gibt's eh schon. Also ein Überangebot ist es nicht. Überangebot nicht, aber es ist, das Regal ist voll, würde ich sagen. Und da braucht es nicht noch einen. Und ich würde, also wenn du jemanden haben kannst für wenig Geld und der eben, wie Anja sagt, das Mannschaftsgefüge nicht durcheinander bringt, dann kann man drüber nachdenken, weil du musst immer davon ausgehen, dass sich jemand verletzt und dann kannst du halt irgendwann nicht mehr nachlegen, wenn das Transferfenster geschlossen ist. Aber momentan sehe ich die Not nicht unbedingt, da nochmal nachzulegen. Aber wir werden sehen. Vielleicht, wir nehmen ja heute Dienstag, 9.29 Uhr ist es, wir nehmen relativ früh auf, vielleicht tut sich bis dahin was, dann ist das eh alles hinfällig, was wir gerade gesagt haben.
Ja, aber es interessiert uns unser Geschwätz von gestern, können wir dann sagen, gell?
Genauso ist es. Naja, das Fußballgeschäft ist halt ein Tagesgeschäft, wie so oft. Weil wir gerade über Pokal auch geredet haben, das Toto-Pokal-Achtelfinale ist inzwischen terminiert, ganz kurz, Dienstag, 6.9., also nächste Woche, 19 Uhr oder 18.60 Uhr, wie man so schön sagt, im Grünwalder Stadion gegen Türkgücü München. Man ist allerdings nicht die Heimmannschaft, Türkgücü ist die Heimmannschaft, aber es ist durchaus davon auszugehen, dass das Stadion gut gefüllt wird und die Einnahmen werden ja geteilt, entsprechend jeder, der Zeit hat, ins Stadion und die Löwen ins Viertelfinale brüllen.
Da bin ich auch gespannt, vor allem, weil ja Türkgücü scheinbar die Stehhalle und die Westkurve an 60 abgetreten hat, in Anführungszeichen. Und ich glaube, dass das relativ aufs Wetter ankommt, wie viel los sein wird oder wie viel kommen. Ich finde aber auch, das ist wieder die ideale Möglichkeit für den Kölner, auch vielleicht mal ein bisschen was auszuprobieren, was er ja dann auch durch Wechsel wieder in Anführungszeichen gerade rücken könnte. Und ich finde, das ist eine ideale Vorbereitung auf das Spiel gegen Elversberg, was dann kommt am Wochenende drauf. Weil du halt so quasi nochmal unter Wettkampfbedingungen trainierst. Und ich glaube auch, dass der Albi Frenizi dann in dem Spiel eine Chance kriegen wird, weil ich glaube, der hat schon Bock, gegen seinen Ex-Club mal wieder eine Bude zu machen.
Oder Tim Rieder. Mal schauen.
Und wisst ihr, was ich verrückt finde dazu? München TV und TV Ingolstadt übertragen das Spiel.
Ja, live.
TV cool. Ingolstadt.
Ja, das weiß ich, weil ich da das Sportmagazin moderiere.
Okay. Die haben sonst nichts in Ingolstadt.
Stimmt.
Doch. Hallo, das könnt ihr so nicht sagen. Aber die können ja zusammen so ein bisschen. Okay. Deswegen kommt es so.
Ja, Eishockey hat ja noch nicht angefangen, oder? Weil da würde ich schon sagen, da hätten sie schon ein bisschen was zum Zeigen.
Ja, da haben sie was in Ingolstadt. Und die Footballer haben auch das Relegationsticket für die erste Liga gelöst.
Okay.
Es ist nicht so, wie ihr denkt. Da gibt's nämlich sehr viel.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen.
Könnt ihr euch jeden Montag überzeugen?
Okay. Ich muss sagen, ich finde, also Ingolstadt ist für mich so, ja, einer der eher nicht so sympathischeren Vereine in der Liga. Hat aber auch einen leichten Hintergrund, weil als wir damals Relegation gegen Kiel gespielt haben, haben die ja gefeiert. Und dann haben sie ja bei ihrer Aufstiegsfeier gesungen, wir steigen auf, wir steigen auf, wir steigen auf und 60 ab. Didim war aber nicht so.
Ja. Das war ja da Antwort eigentlich genug.
So ist es. Ja, die hat es halt übrigens aufgeregt damals. Ich weiß noch, das war, glaube ich, Saison 14, 15, als wir da 1-1 gespielt haben. Wir waren die klar schlechtere Mannschaft. Wir hatten eine Torschuss, Yannick Bardowski, direkt vor der Löwenkurve. Das war das einzige Mal, dass ich in Ingolstadt war, muss ich sagen. Und dann hat sich die Mannschaft sich halt gefreut, ja. Und dann hat sich der Herr Martip damals beschwert, dass es heißen würde, die feiern sich so, als hätten sie gerade, wären sie gerade aufgestiegen. Mein Gott, ja. Wenn man in Ingolstadt ein Heimspiel macht und eigentlich gegen den Abstieg gespielt hat damals und dann trotzdem es geschafft hat, beim fast Tabellenführer zu gewinnen, einen Unentschieden zu holen, darf man sich, finde ich, auch mal freuen.
Das ist das einzige Positive dran, dass Ingolstadt wieder in der dritten Liga ist, die Auswärtsfahrt. Das wird wieder, ich war 2019 dürfte das gewesen sein, war ich in Ingolstadt. Ich glaube, es war ein Abendspiel.
Montagabend.
Genau. Das war ein Erlebnis. 2-2, glaube ich, ging es aus. Die Löwen in kürzester Zeit ein 0-1 in ein 2-1 gedreht. Prinz Owusu hat getroffen, soweit ich mich erinnern kann. Das war stimmungsmäßig, war das richtig gut.
Ich glaube, das war sogar das erste Auswärtsspiel von Kölner, wenn ich mich nicht irre, weil das müsste nach dem Spiel gegen Seitenstraße 2 gewesen sein. Stimmt. Und was ich da so begeisternd fand, dass die Seitenwahl war, eigentlich wäre ja die Mannschaft vor der Löwenkurve gewesen, war aber dann auf der anderen Seite wegen Seitentausch. Und dann sind sie vor dem Anpfiff von Ingolstadt nochmal in die Hälfte von Ingolstadt und auf die Löwenkurve zugelaufen. Und stimmt, das fand ich, das war schon...
Ja. Waren bestimmt, was waren es, 6.000, 7.000 Löwenfans waren da bestimmt dabei. Und so wird es auch dann nächstes Jahr im Frühjahr ist es dann irgendwann das Rückspiel. Das Heimspiel ist am hoffentlich 8. Oktober an meinem Geburtstag im Grünwalder Stadion. Mal schauen. Ist noch nicht genau terminiert. Aber ich hoffe drauf.
Dann kannst du ja übrigens deine Biere von letzter Saison einlösen, oder? Die noch offen
sind. Ja, das ist ein teurer Geburtstag, ja. Übrigens ganz kurz nochmal zu Türkgücü. Die haben einen relativ schwachen Start hingelegt in der Regionalliga, haben jetzt am Wochenende auch wieder 0-2 verloren gegen Pipinsried. Also Türkgücü geht am Krückstock sportlich, 16. in der Regionalliga Bayern. Die Rollen klar verteilt in diesem Toto-Pokalspiel, aber ja, das waren es letztes Jahr auch im Olympiastadion. Nein, dieses Jahr im Frühjahr auch. Wir erinnern uns mit Schaudern an dieses Spiel.
Oh, da haben wir im Auto aufgezeichnet.
Mhm. Das war schön. Aber das war sehr witzig.
Das war, glaube ich, das Beste an dem ganzen Spiel, oder?
Absolut, ja. Es war arschkalt. Es war alles scheiße an diesem Tag, bis auf die Aufnahme.
Das, also muss man ja sagen, das ist ja, deswegen vermisse ich diese Betonschüssel ja gar nicht. Weil egal wie kalt es war, da war es immer nochmal gefühlt 5 bis 10 Grad kälter da drin. Also das war ja ganz schlimm.
Das stimmt, ja. Schauen wir voraus auf die nächsten Löwenspiele oder auf das nächste Löwenspiel. Ein Drittliga-Klassiker kann man mittlerweile fast schon sagen, gegen den MSV Duisburg. Da haben wir sehr gute Erinnerungen an das letzte Spiel. Wisst ihr, wie es ausgegangen ist?
4-3?
Nee.
Ah, 0-6 und 4-3 zu Hause, so rum, glaube ich.
Ich war auch überrascht, ist noch gar nicht so lange her, am 24. April, Rückspiel, Saison 21-22, 6-0 in Duisburg gewonnen. Es war, glaube ich, der 4. oder 5. letzte Spieltag und eine der besten Saisonleistungen der Löwen. Duisburg allerdings auch erschreckend schwach, da erinnere ich mich noch ziemlich gut dran. Torschützen damals, besagter Merve Biancardi, Marcel Bär, Zweifach-Torschütze Stefan Lex, Deichmann und Fabian Greilinger haben da früh die Weichen gestellt, wie es so schön heißt, auf Sieg.
Da war doch der Stefan Lex, glaube ich, mit der beste Mann auf dem Platz in dem Spiel.
Ja, ich glaube ein Tor und 3 oder 4 Tore vorbereitet oder sogar alle 5 dann noch. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war...
Ich meine, ein Tor hätte er nicht vorbereitet, aber alle anderen schon. Und ja. Muss man ja auch sagen, dass der teilweise jetzt nicht von Beginn an ran darf, zeigt ja schon... wie stark der Konkurrenzkampf ist. Und dass du so jemanden noch von der Bank bringen kannst, das ist ja sowieso.
Absolut, ja. Der MSV Duisburg allerdings sehr stark gestartet in dieser Saison. Die haben gestern, also am Montag, haben sie gegen den VfB Oldenburg 1-1 gespielt, gegen den Aufsteiger, eher ein kleiner Dämpfer. Aber trotzdem sehr guter Saisonstart, sind, glaube ich, 6. soweit ich mich recht entsinne. Also tabellarisch der bisher stärkste Gegner der Löwen. Natürlich, wir haben es vorher angesprochen, Moritz Stoppelkamp, der Spieler in dieser Mannschaft. Dann haben sie einen sehr torgefährlichen Torhüter, Vincent Müller, der schon einmal genetzt hat aus der eigenen Hälfte. Und ein paar, ja doch, sehr prominente Namen, die man auch so aus der zweiten Liga noch kennt. Aziz Bouadous zum Beispiel, der mittlerweile 35 Jahre alt ist, aber immer noch, ja, wie Moritz Stoppelkamp, der reüssiert immer noch auch in der dritten Liga. Marvin Bakalorz, auch so ein bekannter Name. Sebastian May als Innenverteidiger, also sehr gestandene Spieler. Dann habe ich mir mal den Altersdurchschnitt angeschaut. Da sind die Löwen und Duisburg eigentlich fast gleich auf in dieser Saison. Die Löwen haben einen Altersschnitt von 26,4 Jahren. Also da geht es darum, alle Spieler, die eingesetzt wurden bisher in dieser Saison. Und Duisburg ist 0,1 Jahre jünger, 26,3 Jahre im Schnitt. Das ist, was den Altersschnitt angeht, eher unteres Mittelfeld in der dritten Liga, wenn man so will. Da stehen Dortmund 2 und Freiburg 2 an der Spitze. Die haben natürlich, erklärt sich von selbst, die jüngsten Mannschaften. Aber ja, Erfahrung zahlt sich halt manchmal dann aus. Was erwartet ihr vom Spiel?
Heiße Partie erwarte ich mir gegen die immer. Da freue ich mich auch immer drauf.
Also ich glaube auch, dass das eher wieder so wird wie das Spiel letzte Saison im Grünwalder. Mit dem 3-2 oder 4-3, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, eins von beiden war es ja. Und da sind wir ja, glaube ich, schon 2-0 hinten gelegen und haben dann das Ding trotzdem noch geschaukelt. Und ich glaube auch, dass es eher wieder mehrere Tore geben wird. Und ich hoffe natürlich auf einen Sieg, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich stapel jetzt auch immer schon so tief. Ich wäre mal auch mit dem Unentschieden zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Duisburg ist, glaube ich, mit Elversberg zusammen, das, was du vorhin gesagt hast, Alex, stimmt ja. Jetzt war es erstmal Viktoria Köln und jetzt kommen die zwei nächsten Brocken auf uns zu. Und ich glaube, dass, wenn es 4 Punkte aus beiden Spielen werden, ist doch das Soll völlig erfüllt. Und wo du dann die 3 Punkte holst, nein.
Würde ich auch sagen, ja. Also klar, sagen wir immer, vom Spielverlauf her muss man schauen, wie es läuft. Dann sagt man vielleicht, Punkt ist zu wenig, aber insgesamt ein Punkt gegen Duisburg zu Hause würde man unterschreiben. Ich bin übrigens wieder im Stadion. Maxi, du auch?
Nee, ich nicht. Nee. Ich bin an dem Tag auf einem Festival in Anführungszeichen in Fürstenfeldbruck und das überschneidet sich zeitlich leider ein bisschen und deswegen wir haben ja 2 Dauerkarten, mein Vater und ich, und dieses Mal darf dann mein Vater und gegen Aue bin ich dann wieder dran.
Sehr schön. Ich hoffe, ich schaff's rechtzeitig. Ich habe auch noch einen Termin vorher, aber ich bin guter Dinge, dass ich es bis zum Anpfiff ins Stadion schaffe, weil ich glaube, es geht auch wieder um 14.03 Uhr los, oder? Also ich habe drei Minuten mehr quasi. Ja, wird werden, glaube ich. Übrigens, ich habe Duisburg irgendwie so als Angstgegner abgestempelt in meinem Kopf. Ich weiß nicht warum. Ist auch völlig unbegründet, weil die Bilanz spricht klar für die Löwen. 56 Pflichtspiele gegen die Zebras, 26 Löwensiege gab's, nur 16 für den MSV. Also alles andere als ein Angstgegner. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Für mich ist der MSV Duisburg immer so ein, ja, wie der SV Sandhausen oder so. Irgendwie, wenn wir gegen so eine Mannschaft spielen, denke ich mir immer, das kann nur in die Hose gehen.
Aber das hat man ja eigentlich sonst irgendwie fast immer gedacht, ja. Und diese Saison ist es ja irgendwie ein bisschen anders. Weil ich glaube, dass wir uns diese Saison brauchen, wir das Tiefstapeln funktioniert diese Saison nicht. Das hat man ja auch schon am Anfang gesehen. Und siehst du es ja selber, die wollen alle hoch. Die haben Bock. Und das ist ja das Wichtigste, Entscheidendste. Und dann schauen wir mal, was draus wird. Weil ich glaube, dass, wenn die Mannschaft einigermaßen zusammenbleibt, dass nächste Saison eine Liga höher auch entspannter werden könnte. Aber jetzt spielen wir erst einmal die Saison. Und schauen wir mal.
Schauen wir mal, dann sehen wir schon, würde ich sagen. Ich denke, wir machen heute ein bisschen früher Schluss. Wir haben Gott sei Dank abseits des Platzes wenig zu besprechen oder gar nichts zu besprechen. Das tut auch mal gut. Es ist ja weiterhin Urlaubszeit, deswegen glaube ich, ist es uns verziehen, mal ein bisschen kürzer zu machen. Und wir haben noch einen kleinen Tipp, den hat die Anja vorher schon abseits des Mikros quasi präsentiert. Und
Ganz kurz, Alex, eine Sache würde ich gerne noch kurz ansprechen. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwelche Vereinsvertreter zuhören oder sowas. Wir hatten ja die Geschichte mit dem Trikot vom Bombaya, ja, Boyamba, keine Ahnung, wie man das jetzt sieht. es war ja so, dass wir die Mutter aller Flock-Fehler in Anführungszeichen war ja das Brezel-Trikot 2017. Und mich würde es freuen, wenn der Verein dieses Bombaya-Trikot irgendwie versteigern würde und den Erlös aus der Versteigerung der Familie von Moritz zugute kommen lassen könnte, weil ich glaube, das wäre für alle ein Gewinn.
Oh ja, das ist eine sehr, sehr schöne Idee, absolut. Ich glaube, über diesen Verdrucker auf dem T-Shirt, auf dem Trikot braucht man nicht lange reden. Ist ein lustiger Zufall. Dass es jetzt ein zweites Mal in ein paar Jahren passiert, ist natürlich kurios, aber...
Ich glaube, das wird so gelaufen sein, weil ich habe ja früher auch mal in einem Fanshop gearbeitet und gedruckt. Der hatte wahrscheinlich nicht mehr den kompletten Namen da und hat es mit lauter Einzelteilen gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Mit jedem einzelnen Buchstaben und hat die einfach so hingelegt. Und hat sich dann so gedacht, irgendwie schaut es nicht richtig aus, aber ich weiß es jetzt auch nicht besser. Und dann hat er zugemacht und dann war es drauf.
Oder es hat geheißen, wir brauchen mal wieder was, irgendwie was wir versteigern können für guten Zweck. Und das war Absicht. Ja,
Bombaya ist jetzt nicht guter so schlimm, wenn es ein Bombentyp ist und einfach, wenn er gut drauf ist, dann finde ich es auch ein schöner Nachname.
Ja, passt ja auch ganz gut eigentlich.
Ja.
Ja, Bombaya hört sich gut an. Also das ist Bombaya, der bombige Bayer.
Ach, ja, passt doch.
Ja, es ist wirklich, also... Zum Schmunzeln. Braucht man nicht alles so ernst sehen. Jetzt, Anja, Feuer frei, dein Tipp fürs Wochenende, für die letzte Ferienwoche. Nee, die vorletzte Ferienwoche ist es.
Ja, aber ich finde, man sollte schon das schöne Wetter draußen ausnutzen. Deswegen sollte man es vor allem bei Regen schauen, wobei es auch bei Sonne schön ist. Stefan Schneider ist quasi ein Münchner Urgestein, der dann bei der Amazon Prime Doku Schickeria als München noch sexy war, auch zu Wort kommt. Und ich habe mich so gefreut, als er da war. Also ich finde die ganze Doku geil. Die vier Folgen kann man einfach so durchsuchten. Aber er erzählt, wie es früher so war, gell?
Und wie war es früher? Kein Spoiler, aber kurz mal anzusehen.
Einfach richtig, richtig schön. Was wir in München für Clubs hatten, boah, danach lecke ich mir die Finger. Wirklich richtig cool.
Ich weiß, also war früher wirklich alles besser?
Also in der Doku, ja.
Viel bestimmt.
Das kann man im Löwenkosmos nicht behaupten, dass früher alles besser war. Wir blicken freudig in die Zukunft. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen und Monate, bis uns dann die WM-Pause einen Strich durch die Rechnung macht. Aber bis dahin macht uns der Löwe hoffentlich noch sehr viel Spaß. Zum nächsten Mal am Samstag 14.03 Uhr gegen den MSV Duisburg im Grünwalder Stadion. Da scheint die Sonne eh bei Tag und Nacht. Ich weiß nicht, wie es Wetter wird, aber ich glaube, wir werden unsere Freude haben. Bis dahin, habt ihr noch was wir unbedingt besprechen müssten?
Zu dem Duisburg-Spiel. Duisburg hat Karten zurückgeschickt. Ja. Das heißt, alle Unentschlossenen, es gibt wieder mehr Karten für Löwenfans.
Also Duisburg hat Karten zurückgeschickt? Mhm. Ist ja doch eigentlich eine breite Fanbase. Das überrascht mich.
Hätte ich auch gedacht. Aber dadurch sind wieder mehr Karten für Löwenfans frei geworden.
Die guten Nachrichten reißen nicht ab. Dann machen wir Schluss. Folge 71 war das, ohne Flo, dafür mit einem anderen magischen Dreieck. Nächste Woche sind wir hoffentlich wieder in Stammbesetzung da, aber Maxi, du hast es wieder mal sehr, sehr gut gemacht. Wir haben uns gefreut, dass du da warst, unsere Hörer bestimmt auch. Danke dir.
Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
Danke natürlich auch dir, Anja.
Danke, danke.
Und uns bleibt nur noch zu sagen, bleibt uns treu, abonniert uns bei Facebook, Twitter, Instagram, lasst uns Likes da, gebt uns gerne Bewertungen, am liebsten 5 Sterne und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin bleibt's vor allem eins, löwenslang, weiß-blau.